Heute zu Gast im Podcast die Expertin für hybride Arbeitswelten und die Gründerin und Geschäftsführerin von Next Office Design, Verena Pankoke.
Also meine Prognose ist, dass wir eine sehr viel vielfältigere Arbeitswelt sehen werden. Von den, sage ich mal, Präsenzunternehmen, die sich aber dann wahrscheinlich nur noch in Nischen halten können, bis hin zu, also über die vielen hybriden Modelle bis hin zu Fully Remote, was wir ja auch schon haben. Und das wiederum bedeutet, dass auch Belegschaften immer noch globaler werden.
Ja, wie sieht's ja aus, die neue hybride, fluide Arbeitswelt? Und das ist natürlich eine Frage, mit der sich im Moment ganz viele Organisationen beschäftigen. Wir haben ganz viel gelernt im Rahmen von Corona und mit dem Switch ins Homeoffice und hybride Arbeiten. Aber jetzt ist es gerade an dem Punkt, wo Organisationen überlegen und nachjustieren, wie praktisch ihr neues, normales Arbeiten und die neue, normale Arbeitswelt aussieht. Und da machen Organisationen viele Fehler, obwohl viele Learnings gemacht wurden. Und Verena Pankoke beschäftigt sich genau damit und gibt Tipps und Hinweise und wie man es eben ganz gut aufsetzen kann, was man jetzt richtig machen kann, welche Chancen auch darin liegen. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und deshalb jetzt let's go up in den Podcast. Dann sage ich, schönen guten Morgen. Hi Verena, schön, dass du da bist im Podcast.
Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir hier miteinander plaudern.
Ja, ich mich auch, denn es geht ja um ein super spannendes Thema. Es geht um das Thema Remote Work, hybrides Arbeiten. Du bist da Expertin und wir haben uns in den letzten Monaten ja mal schon kennenlernen dürfen über verschiedenste Formate und ich fand es da schon sehr, sehr spannend, deine Einblicke mal zu bekommen, weil du auch sehr tiefe Einblicke in die Praxis hast, gerade was das Thema auch angeht. Und deshalb habe ich total Lust, mich mit dir zu unterhalten und ich habe es dir gerade schon gesagt im Vorgespräch, ich habe mir so eine kleine Frage abgekupfert von einem anderen Podcast, den ich zuletzt recht gerne angehört habe. Deshalb mache ich jetzt einfach, wenn ich es mir schon abgekupfert habe, auch ein bisschen Werbung für den New Work Podcast. Da stellt der Host nämlich immer am Anfang die Frage, warum ist es so eine gute Idee, sich mit dir über das Thema hybrides Arbeiten, Remote Work zu unterhalten?
Naja, das ist wahrscheinlich deswegen eine gute Idee, weil ich mich seit Tag 1 der Pandemie mit diesen Fragen beschäftige. Das Thema ist nämlich wirklich massiv auf mich zugekommen damals. Ich habe dann auch sehr schnell einen Homeoffice-Kompass geschrieben, zusammen mit meinem damaligen Partner, wo es darum geht, wie die Arbeit zu Hause gelingen kann. Da haben wir interessante Sachen herausgefunden, festgestellt und beobachten können. Die haben wir zusammengetragen. Ja, und jetzt mittlerweile sorge ich eben, oder in dieser ganzen Zeit sorge ich dafür, dass Unternehmen die Chancen nutzen, die in dieser besonderen Situation stecken, die wir hier gerade erleben. Wir erleben ja eine Zeit des Umbruchs und meine Prognose ist die, dass Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, die Gewinner von morgen sein werden.
Also ich glaube auch, also da kann ich dir voll beipflichten und ich glaube, wir dröseln das gleich jetzt nochmal ein bisschen auf. Ich denke auch, das wird unheimlich spannend, jetzt mit dir nochmal den Blick so zurückzuwerfen, auch gerade als es losging mit der Pandemie, wo wir ja dann nahezu alle damit irgendwie uns befasst haben, die zumindest eben auch in Offices und so im White-Collar-Bereich arbeiten konnten und gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Zeit, die du auch gerade beschreibst, wo geht das jetzt hin, wo stehen wir gerade und wo geht das Ganze in den nächsten Monaten hin? Aber vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze auch zu deinem Background sagen, so nochmal, was du gerade machst, an was du arbeitest. Du bist ja selbstständig und Beraterin, genau in dem Kontext, einfach mal da zwei, drei Sätze nochmal zu dir.
Ja, sehr gerne. Also ich bin zertifizierte systemische Organisationsentwicklerin und dieser Blick auf Organisationen hilft mir eben, Organisationen so zu beraten, dass sie besser miteinander arbeiten können. Und die aktuelle Herausforderung ist ja jetzt eine sehr spezifische, nämlich wie können Kollegen und Kolleginnen auf Distanz besser miteinander arbeiten, also egal, wo sie gerade sitzen. Wir erleben ja diese verteilte Zusammenarbeit, also der eine ist hier, der andere dort, der dritte im Büro, der vierte im Coworking Space, der fünfte im Homeoffice. Und wie kann das gelingen, dass die ein Team bleiben, dass die ihre Projekte produktiv abarbeiten, dass sie sich weiterhin ans Unternehmen emotional gebunden fühlen? Das sind riesige Herausforderungen. Was wir auch sehen, ist, dass durch zu viel Remote-Arbeit oder durch diese lange Zeit, wo sich Menschen nicht mehr gesehen haben und im Unternehmen getroffen haben, auch die Loyalität zum Arbeitgeber zumindest gefährdet ist. Und jetzt gleich nochmal zu meiner Prognose. Da ist es wichtig, dass Unternehmen jetzt erstmal für diese Loyalität wieder sorgen. Und da sind sie gut beraten, eben sich an den Wünschen der Mitarbeitenden zu orientieren. Und die Unternehmen, die das tun, die haben den Weg frei in die Zukunft. Und die das nicht tun, die zum Beispiel einfach nur zurück wollen zur alten Präsenzpflicht. Da sehe ich in meiner täglichen Beratung, dass die Leute in den Teams da scharenweise kündigen. Also wir sehen da eine regelrechte Völkerwanderung der Beschäftigten im Moment. Und das bringt natürlich die Arbeit in den Unternehmen wirklich, also gefährdet die sehr stark und bringt die Unternehmen auch an ihre Grenze, weil wie sollen die ihre Kunden zufriedenstellen, wenn sie die Leute nicht mehr haben, weil die
Ja,
auch.
genau. Also genau das sind wir eben an dem Punkt. Ich meine, das ist ja genau der Kern, ja. Also ich meine, diese Fluktuation und wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Mitarbeiter zu binden, das ist, glaube ich, einfach heute teurer denn je. Und da wage ich jetzt auch eine Prognose, die aber super einfach ist. Das wird in den nächsten Jahren noch schwerer werden, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die wir einfach da sehen. Und wer da so ein Risiko eingeht, praktisch, und eben ja auch die Bedürfnisse, natürlich vor dem Hintergrund auch der Belange der Betriebe auf der anderen Seite und der Notwendigkeit, aber missachtet, der riskiert halt einfach da sehr, sehr viel. Weil ich glaube, im Gegenteil, es muss sehr, sehr viel investiert werden in diese Bereiche, um eben diese Fachkräftebasis zu stärken, um das Team zu stärken, um da eine Mannschaft zu haben, mit der man tatsächlich in der Zukunft auch wirklich, in Anführungszeichen im Sport würde man sagen, Titel gewinnt. Und in der Arbeitswelt ist es einfach, gute Produkte auf den Markt bringt, um auf dem Markt sich erfolgreich zu positionieren. Aber lass uns nochmal so zurückblicken. Ja, also das Thema Corona-Pandemie hat uns ja schon ziemlich überrascht. Klar, also keiner konnte das vorhersehen. Es gab viele Organisationen, die hatten davor schon ja hybride Arbeitsstrukturen oder ja Remote-Strukturen, aber das war noch nicht die Mehrzahl. Also deshalb, es war schon eine Riesen-Challenge, diesen Switch zu machen, auch oft gezwungen, weil es war ja auch die Vorgabe, überall da, wo es irgendwie geht, im Remote oder im Homeoffice zu arbeiten. Und das war schon eine extreme Herausforderung. Wie hast du das wahrgenommen, gerade mit den Kunden, mit denen du gearbeitet hast, mit den Menschen, mit denen du gearbeitet hast, was war so diese Kern-Mega-Challenge?
Naja, es war erstmal ja ein riesiges Durcheinander und man wusste auch gar nicht, wie das gelingen soll. Und wir waren ja damals alle in der Überforderungssituation, Hilfe, Pandemie und was bedeutet das und wie geht es weiter? Und in so einer, sage ich mal, schon leicht angespannten Situation dann noch die komplette Arbeit umzustellen, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Zumal ja viele Unternehmen auch noch gar nicht hinreichend digitalisiert waren. Also die Arbeitsprozesse waren nur teildigitalisiert oder gar nicht digitalisiert. Ich habe das dann erlebt in den Unternehmen, dass die Mitarbeitenden immer wieder gekommen sind und haben stapelweise dann die Ordner mit nach Hause genommen und dann wieder zurückgebracht. Also daran sieht man ja schon, Digitalisierung ist natürlich die Grundlage. Ohne geht es nicht. Und auch die technische Ausstattung ist auch so eine ganz, so eine Basic-Funktion. Also man braucht schnelles und sicheres Internet, man braucht den VPN-Zugang, man braucht einen Laptop zu Hause und zwar einen guten. Diese ganzen Dinge, das musste eben zum Teil dann noch nachentwickelt werden in den Unternehmen. Das waren dann auch so Verhandlungsprozesse. Aber ich sag mal so, die allermeisten Unternehmen haben das ja gut hingekriegt, also die Basis zur Verfügung zu stellen. So dass
Glaube ich
die Arbeit.
auch. Also spannend, weil du es gerade sagst, ich springe mal ganz kurz rein. Ich
Ja.
kenne ein Beispiel zum Beispiel, wo mir jetzt kürzlich jemand erzählt hat. Bei uns war das damals so, also jetzt sage ich nicht bei uns in der IHK, sondern in dem Unternehmen, mit dem ich mich unterhalten habe, da gab es Leute, die haben dann ihr komplettes Setup, also den feststehenden Computer inklusive Bildschirm, alles abgebaut, um es dann zu Hause aufzubauen, um es dann zu verwenden und zu benutzen. Ist ja alles legitim. Also man hat es halt einfach gemacht, was notwendig war, um es irgendwie auch dann machbar und funktional hinzubekommen. Und ich glaube, das zeigt schon auch den Willen und die Bereitschaft, dass ganz viele gesagt haben, okay, da lasse ich mich einfach jetzt auch drauf ein. Ich habe ja hier Sachen, ich komme auch mal mit Sachen zurecht, die nicht unbedingt perfekt sind. Muss man auch dazu sagen, du hast ja richtig angesprochen, viele waren eben noch gerade dabei, diese Digitalstrukturen aufzubauen. Und es war noch nicht alles da, aber man hat sich dann schon seine Wege gesucht und auch dann gefunden, um das dann eben so aufzustellen, dass man auch arbeiten kann. Und also mein Gefühl war tatsächlich auch, es ging dann auch ganz vieles, was vorher tausendmal hinterfragt wurde. Das war das eine. Aber auf der
Man
anderen
lernt
Seite,
improvisieren, ja.
ja, genau. Also da wäre nochmal meine Frage, wie schätzt du das ein? Es ging plötzlich ganz viel aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite war es aber auch so, wenn du dann so mal die Strukturen so irgendwie so ein bisschen eingelaufen hast und es hat auch geklappt, dann geht es ja vor allem darum, auch die Produktivität so zu steigern, dass es echt vergleichbar ist, auch 100% mit dem, was du im Office machen kannst oder sogar noch besser. Aber dazu braucht es dann auch eine richtig gute Arbeitsumgebung zu Hause. Da brauchst du dann aus meiner Sicht auch ein Office zu Hause, wo du Ruhe hast, wo du dich auch wohlfühlst. Und ich meine, das war ja in der Vergangenheit, wenn man da nochmal so ein bisschen in Richtung Corona zurückguckt, hast du ja in ganz viele Küchen reingeguckt, in ganz viele Räume, wo dann auch noch Kinder hinten rumgeflitzt sind und so. Da muss man ja ehrlich sagen, es war improvisiert, es hat dann funktioniert, aber war eine hohe Belastung natürlich auch, hat gezeigt, es geht. Aber ich glaube, es hat auch gezeigt, wo man es noch optimieren muss, dass man an den Zustand hinkommt, dass es wirklich noch einen richtig zusätzlichen Mehrwert gegenüber dem reinen Büroarbeiten, gibt. Jetzt habe ich ganz viel gesagt. Ich hoffe, du kannst da
Ja,
mal anknüpfen.
ich möchte einfach mal ergänzen. Also, was du ansprichst, ist ja die ganz schlimme Zeit, als auch die Kitas und die Kindergärten zu waren. Und da haben viele Mitarbeitende das einfach sozusagen auf eigene Kosten abgefangen, also auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit etc. Das war eine schlimme Zeit. Das kann man sich auch also nicht wünschen, dass es jemals
Nee.
wiederkommt. Das ist eigentlich überhaupt nicht zu verantworten. Zwei Dinge sind mir wichtig, was wir alle gelernt haben unter Corona und wenn Menschen zu Hause arbeiten, dass sie eben zwei Dinge brauchen. Sie brauchen eine gute eigene Strukturiertheit und sie brauchen eine ganz andere Selbstfürsorge. Weil diese ganzen Büroroutinen, die sich ja eingeschliffen hatten, man geht halt morgens zu einer bestimmten Zeit hin, dann macht man die Kaffeepause mit den Kollegen, dann hat man eine Mittagspause, dann geht man aber abends auch zu einer irgendwie absehbaren Zeit nach Hause. Das hatte sich ja komplett aufgelöst. Ich sage mal, gerade berufstätige Mütter waren da extrem belastet. Die haben sich dann tagsüber um die Kinder gekümmert, vielleicht vormittags ein bisschen gearbeitet, dann abends, wenn die Kinder wieder schlafen. Das sind natürlich Überlastungssituationen, die auf Dauer nicht funktionieren können. Und da eben Strukturen zu schaffen, gut, als dann die Kinderbetreuung wieder eingesetzt hat, war es natürlich auch wieder besser. Aber eben da sich auch selbst eine Struktur zu geben, ich stehe zu einer bestimmten Zeit auf, ich mache dann die Pausen so, wie es für mich passt, aber ich arbeite auch nicht bis abends um 11, sondern ich klappe einfach abends mal den Laptop zu, räume ihn weg, also auch den dann wieder aus den Augen zu schaffen, hilft natürlich ungemein. Und ich schalte abends auch ab. Das sind also Lernprozesse, die viele Teams sehr gut im Laufe der Zeit bewältigt haben. Aber da muss man halt auch drauf gucken. Und entweder guckt die Führungskraft drauf oder die Teams kümmern sich umeinander, also innerhalb der Teams, dass sie sich absprechen, komm, wir machen abends noch so ein Checkout, und wir versprechen uns gegenseitig, dass wir dann nicht nochmal um 10 den Laptop aufklappen, weil das eben, wie gesagt, kein Mensch auf Dauer aushalten kann. Und interessanterweise oder zur großen Überraschung vieler, gerade Oldschool-Chefs, haben wir ja gesehen, dass Menschen im Homeoffice im Prinzip genauso produktiv sind wie im Büro. Klar, die High-Performer sind auch da High-Performer und laufen dann schnell in so eine Burnout-Gefahr hinein. Aber im Großen und Ganzen ist ja die Überraschung gewesen in den Unternehmen, gerade bei den EntscheiderInnen, dass Homeoffice eben durchaus produktiv ist und ein super Outcome generiert. Also insofern ja, das ist der positive Lerneffekt von Corona und an diesen Lerneffekt sollten Unternehmen jetzt auch anknüpfen und eben nicht wieder zurück zur Dauerpräsenz rufen, sondern das sozusagen in die Zukunft weiterschreiben.
Also ich glaube auch, also da, um da nochmal anzuknüpfen, ohne, und ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr in die Tiefe drauf eingehen, diese Zeit war wirklich richtig krass und auch brutal für ganz viele Familien, aber auch für Alleinstehende. Die hatten wiederum andere Problemsituationen. Ich meine, ich kann es jetzt ein bisschen aus der Familienperspektive betrachten und insbesondere, wenn ich dann nochmal zu meiner Frau rübergucke, wo wahrscheinlich die Belastung echt, wie du es halt auch sagst, nochmal höher war, aber wir haben es uns schon verteilt, irgendwie versucht aufzuteilen. Auch ich hatte hier die Kinder hier in meinem Büro rumflitzen und das hat ausgeschaut hier wie wirklich im Kinderspieleland unaufgeräumt. Und gleichzeitig sollst du arbeiten und hast dann irgendwie noch einen Streit zu klären und so. Aber das war auch bei meiner Frau wahrscheinlich noch mehr und bei mir auch sehr schwer. Aber wenn du dann Alleinstehende hattest, die dann gesagt haben, ja, ich habe schon 100 Mal meine Wohnung geputzt, ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen soll, und denen fällt die Decke auf den Kopf, ist das ja genauso eine psychische Belastungssituation. Vielleicht wiederum aus einem anderen Blickwinkel, ja. Aber ohne es zu weit jetzt nochmal aufzurollen, ich finde schon, es hat aber auch gezeigt, wie sind wir wieder beim Punkt, es hat vieles funktioniert. Es wurde auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal über diesen Schatten des Perfektionismus gesprungen und gesagt, es muss auch nicht hier alles perfekt sein. Wichtig ist erstmal, dass die Kernsachen laufen. Das heißt, man hat auch das ein oder andere mal entschuldet, wenn das mal nicht ganz so gut gelaufen ist, aber gesagt hat, Mensch, haben wir doch gut versucht. Im Kern hat alles funktioniert, hat alles geklappt. Und ich glaube auch, du sprichst auch das Thema mit der Strukturiertheit an und sich die eigenen Strukturen zu geben, sich auf was Neues einzulassen, sich auf eine neue Situation einzustellen, was wir in Zukunft sicher noch viel, viel stärker haben werden. Und ich glaube, da haben wir trotzdem auch mit dieser Zeit und wahrscheinlich gerade mit dieser schweren Zeit sehr viel gelernt, was man jetzt eben in die Zukunft tragen kann. Und deshalb bin ich total bei dir, wenn man jetzt sagen würde, ich schließe jetzt das Kapitel und wir gehen wieder zurück, ins Jahr 2019. Dann tut man sich da wirklich keinen Gefallen, weil man einfach gesehen hat, es funktioniert doch so vieles gut und an vielen Stellen hat es den Leuten auch einen echten Mehrwert gebracht. Und man sieht doch auch, also da sind jetzt ganz viele Aspekte wieder mit drin, ja. Es ist ja auch so gewesen, dass die Leute nicht alle unbedingt dauerhaft im Homeoffice sein wollten, um sich abzukapseln von ihren Büros. Im Gegenteil, ja. Also die sehnen sich ja in vielen Bereichen wieder zurück, eben auch in die Bürostrukturen, aber wünschen sich halt eben auch die Flexibilität dann, wenn es notwendig ist. Und
Das
das ist doch was sehr, sehr Wertvolles.
ist genau der Punkt. Also wir haben jetzt in diesen 2 Jahren gelernt, wie es geht, und haben die Prozesse da etabliert. Und wer jetzt zurückgeht, muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es ein Rückschritt ist. Also ein Rückschritt in die Vergangenheit. Ich sage mal ein bisschen, Sie gehen ja auch nicht zurück in die Höhle. Also warum wollen Sie zurück in die Vergangenheit? Es fehlt ja nicht viel. Es sind jetzt ein paar kleine Anpassungen, um dieses hybride, also dieses verteilte Arbeiten dauerhaft gut zu etablieren. Und wenn wir sehen, dass die allermeisten Beschäftigten, es sind 85% der aller Beschäftigten, wo das Homeoffice möglich ist, die wollen auch weiterhin 2 bis 3 Tage die Woche im Homeoffice arbeiten. 85%, das sind einfach unglaublich viel. Und wenn man dann dem gegenüberstellt, dass nur 8% aller Stellenausschreibungen eine Homeoffice-Option anbieten, dann sieht man, was für eine riesige Lücke da klafft. Also zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und diese riesige Lücke führt eben auch dazu, dass so viele Menschen jetzt sagen, ich verlasse meinen Job, also bevor ich wieder 5 Tage die Woche ins Büro gehe, wechsle ich lieber zu einem anderen Arbeitgeber, auch wenn ich da andere Einschränkungen habe, vielleicht weniger verdiene. Also ich kenne wirklich genügend Leute, die mit Gehaltseinbußen lieber woanders hingehen, wo sie flexibel arbeiten können, als bei ihrem bisherigen Arbeitgeber zu bleiben. Unternehmen, die jetzt Wunschkandidaten anziehen können zu sich, weil sie eben flexible Arbeit dauerhaft ermöglichen, die haben im Wettbewerb auch die Nase vorn. Weil wir zum einen wissen, dass diese Mitarbeitenden zufriedener sind. Wir wissen aber auch, dass zufriedene Mitarbeitende bessere Leistung bringen. Das heißt, das Unternehmen wird dadurch produktiver. SAP hat diese sehr interessante Rechnung. 1% Mitarbeitendenzufriedenheit mehr bringt 50 bis 60 Millionen Euro mehr Umsatz. Das ist einfach enorm. Und ja, insofern sind Unternehmen tatsächlich gut beraten, sich klarzumachen, welche gigantischen Vorteile sie aus dieser dauerhaft hybriden Arbeit ziehen. Sie werden am Ende wettbewerbsfähiger. Sie haben einfach die Nase vorn.
Ja, aber da sind wir jetzt praktisch ja an dem Punkt, wo es darum geht, wir sind im Jetzt, heute und jetzt sozusagen, ja, und vielleicht auch sogar ein bisschen im Morgen. Aber es stellt sich am Ende des Tages ja dann schon auch die Frage, und klar verstehe ich das dann auch, das, was du gerade skizzierst und was wir beschreiben, was sicherlich am Ende des Tages mit einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit dann verknüpft ist und auch mit mehr Produktivität und wahrscheinlich am Ende des Tages auch Umsatz. Also ich bin immer, weißt ja, ich bin auch Empiriker und Ökonom und Statistiker und ich rechne sowas immer gerne nach, aber ohne das jetzt nachgerechnet zu haben, würde ich dir sagen, dass das sicherlich positiv miteinander zusammenhängt. Mehr Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Umsatz im Unternehmen, weil das einfach klar ist. Es ist wie im Sport, ja, also je zufriedener ein Team ist, je besser das zusammenpasst, desto besser ist der Outcome in den Ergebnissen. Aber die Frage ist doch tatsächlich am Ende des Tages, wo ist es, warum ist es so schwer? Ja, also ich meine, das ist ja doch schon eine Umstellung für das Unternehmen auf der einen Seite. Das wäre eben so die Frage, die ich an dich nochmal hätte, was sind das für Umstellungen im Unternehmen? Und auf der anderen Seite muss ich aber auch ehrlich sagen, ist es eine Sache, wo die Mitarbeitenden, glaube ich, aber auch sich umstellen müssen, weil so eine, da bist du als Organisationsberaterin und in einer gewissen Weise auch Forscherin, ja auch so eine Expertin, auch für die Mitarbeitenden, die müssen sich natürlich in einer gewissen Weise auch umstellen, weil ich glaube, das kann halt nicht jeder einfach jetzt machen, was er will. Das ist ja auch nicht am Ende des Tages das Ziel, sondern ein neues Gleichgewicht vielleicht zu finden, um jetzt wieder als Volkswirt in der Sprache zu bleiben. Mhm. Also vielleicht kannst du es mal durch die zwei Perspektiven, die Veränderungen, die notwendig sind, eben auf Betriebsseite eben, aber auch bei den Beschäftigten nochmal so irgendwie ein bisschen unter die Lupe
nehmen. Ja, also auf Seite der Beschäftigten, das hatten wir ja vorhin,
ja,
diese stärkere Selbststrukturiertheit und Selbstfürsorge. Selbststrukturiertheit heißt aber auch, dass man einfach Verantwortung übernimmt.
Das wollte ich sagen. Das
passiert ja aber fast schon automatisch, weil wenn man im Homeoffice sitzt, dann kann man nicht immer gerade mal schräg über den Tisch rufen und sagen, wie machen wir denn das und wie machen wir denn das. Da muss man sich vielleicht erstmal selbst überlegen. Und das haben wir aber auch gesehen, dass das gut funktioniert. Und da haben die Teams unter Corona ja unglaublich viel gelernt. Und haben sie auch Formate aufgesetzt, irgendwelche Chat-Formate, die dann parallel laufen. Also das ist, denke ich, schon gut etabliert. Eine Sache darf man nicht vergessen, virtuelle Führung oder Führung von hybriden Teams ist natürlich anstrengender als Führung im analogen Raum. Also ich sage mal Management by walking around, wenn man halt seine Leute immer um sich hat, dann hat man immer sofort die Rücken oder hat man sehr viel eher die Rückmeldung, was ist los im Team, wo knirscht es, wo hängt es gerade, wo läuft es gerade gut. Da muss man sich im hybriden Raum oder im virtuellen Raum eben stärker kümmern, dass man da noch das Ohr sozusagen am Team und am Projekt hat. Das heißt, es braucht für Führung dann auch andere Skills und noch zum Teil auch neue Skills. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil Führungskräfte sind ja schon immer in dieser Sandwich-Position. Einerseits müssen sie liefern nach oben, das Board will also hier Zahlen sehen. Andererseits müssen sie ihre Teams zufriedenstellen, dass es den Leuten gut geht. Also da ist ein ungeheurer Druck. Und wenn Führungskräfte jetzt eben noch mehr Aufgaben bekommen, noch diese Vier-Augen-Gespräche im virtuellen Raum, dann ist das ein ziemlicher Haufen. Also da muss man sich schon überlegen, wie organisieren wir jetzt vielleicht auch Führung neu? Machen wir Führungstandems, wo auch je nach Neigung eben verschiedene Bereiche abgedeckt werden, etc. Da gibt es natürlich viele Lösungen.
Kommunikationsstrukturen sicherlich. Wie setze ich Kommunikationsstrukturen auf?
Ja, natürlich. Wie kann ich dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt eben nicht so häufig im Büro sind, dass ich da immer noch den Draht behalte? Welche Feedback-Formate haben wir? Welche regelmäßigen? Machen wir morgens ein Check-in? Das ist eigentlich ein sehr leistungsstarkes Tool, sage ich mal, wenn man sich morgens erstmal begrüßt im Projekt und jeder sagt kurz, wie es geht und wo er steht und ob er noch Hilfe braucht bei der Arbeit etc. Also gibt es viele, viele Formate. Ich will jetzt hier gar nicht in die Toolkiste irgendwie reingehen. Das wird dann schnell auch ein bisschen zu viel. Ich sage mal, über Kommunikation nachzudenken und was braucht es denn, dass Menschen sich auf Augenhöhe und auch, sage ich mal, ehrlich genug miteinander unterhalten, das ist natürlich auch ein Lernprozess. Also es bringt ja nichts, wenn Mitarbeitenden nicht sagen, was los ist, weil sie sich nicht trauen. Also erstmal diesen sicheren Raum zu schaffen, das ist eben auch eine Aufgabe von Führung. Mhm. Und die ist nicht trivial.
Nee, da gebe ich dir zu 100% recht. Gerade im Führungskontext verändert sich da, glaube ich, massiv einiges, wenn du einfach neue Strukturen hast. Der Zusammenarbeit ist ja logisch, ja, ist auch sicherlich anstrengender, gebe ich dir auch völlig recht, weil wenn ich jetzt nochmal so das Beispiel aufgreife und das Bild von einer Führungskraft, die durchs Büro läuft, die dann 3-4 Leute auf einen Schlag sieht, die sieht, wie es denen geht, du siehst ja auf den Schlag nicht nur die Person, du siehst ja auch Mimik, Gestik, du siehst ja deren Stimmungslage, du siehst vielleicht auch irgendwie, ist der Schreibtisch überhäuft oder irgendwie was, ja, also kriegst mehr mit auf einen Blick, ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, und das ist so mein Gefühl auf jeden Fall, Und das hast du, glaube ich, in vielen Aspekten gerade ja auch betont. Auf der einen Seite ist es so, die Mitarbeitenden müssen, glaube ich, da auch verstehen, dass sie selbst mehr Verantwortung übernehmen müssen und werden in einem neuen Arbeitsumfeld, was sie aber auch können, was ganz oft bewiesen worden ist. Aber es ist halt eben so, dass eben nicht mehr die Führungskraft mir wirklich jeden Schritt, wenn das vorher denn so war, was oft, also meine Art ist es auch nicht so, Micromanagement, aber viele wollen es tatsächlich ja auch noch, ist tatsächlich so. Diese Umstellung muss bei den Leuten stattfinden, dass da mehr Verantwortung übernommen wird. Auf der anderen Seite natürlich auch mehr Vertrauen seitens des Betriebs, wo wir jetzt ja auch gesehen haben, ich kann das nicht mehr bewerten, wie es bei der Person gerade aussieht und wie es bei der läuft, nur weil ich der gerade ins Gesicht geguckt habe und sehe, wie viele Akten noch auf dem Schreibtisch liegen, sondern ich muss es jetzt oder werde es jetzt so bewerten am Ergebnis, das hinten rauskommt. Und da haben wir ja festgestellt, wenn ich dieses Vertrauen entgegenbringe, in den meisten, allermeisten Fällen hat das ja auch wirklich gut funktioniert. Und wenn wir uns jetzt sogar noch die Möglichkeit haben, auch noch professionell aufzustellen auf diese Zeit, die da kommt, dann denke ich, ist es ja eigentlich fatal zu sagen, ich will die Uhr zurückdrehen.
Ja, das, wie gesagt, wird nicht funktionieren. Diese Unternehmen, denen gebe ich keine Chance am Markt, ganz ehrlich. Die werden auf Dauer sehr große Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Also wie gesagt, wir sprechen immer von den Unternehmen, wo Remote-Arbeit überhaupt
Genau.
möglich ist. Es gibt
Das
ja.
ist wichtig. Ja, genau. Wir dürfen nicht Äpfel und Birnen irgendwie da zusammenwerfen. Ja, also genau.
Ja, weil ich höre das immer wieder, ja, ein Busfahrer kann ja nicht remote arbeiten.
Ja, klar.
Richtig, aber das, darüber reden wir auch nicht. Wir reden wirklich über diejenigen Unternehmen, wo es eben geht und wo es auch unter Corona stattgefunden hat. Nochmal zu dem Thema Vertrauen. Das ist ja so ein sehr, sehr großes Thema. Das schwebt häufig so ein bisschen über dieser Diskussion. Um Gottes Willen, kann ich denn vertrauen darauf, dass meine Mitarbeitenden auch zu Hause ihren Job erledigen? Und ich finde es da extrem hilfreich, das ein bisschen runterzubrechen. Also nicht so diese generelle Frage, Vertrauen ja oder nein zu stellen, sondern mal ganz konkret an die Tätigkeit gebunden. Welche Aufgabe traue ich wem zu? Also da geht es erstmal um das Zutrauen. Traue ich dem Mitarbeitenden XY zu, dass er diese Aufgabe in jener Zeit erledigt? Und dann spreche ich mit diesem Mitarbeitenden und frage, wie siehst denn du das? Traust du selbst dir das auch zu? Und dann kann man glasklare Vereinbarungen treffen darüber, dass die Aufgabe erledigt wird, bis wann und wenn es hakt, was man dann tut und etc. Also wenn man das gemeinsam durchspricht, da habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dann wird der Mitarbeitende schon sagen, nee, ich kann das nicht oder ich brauche aber Hilfe von dem Kollegen oder ich brauche deine Rückmeldung ab und zu, liebe Führungskraft. Insofern ist es was ganz Pragmatisches und da kann man sich auch in ganz konkreten Stufen ganz pragmatisch herantasten. Also es gibt da die 5 Stufen zum konstruktiven Vertrauen und die sind natürlich extrem hilfreich, wenn man die geht. Denn nicht erst seit Reinhold Sprenger wissen wir, dass Unternehmenserfolg direkt gekoppelt ist an das Maß des gelebten Vertrauens. Also es gibt einfach kein Unternehmen, das erfolgreich am Markt agiert, wo nicht Vertrauen auch praktisch gelebt wird.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch unerlässlich sozusagen. Ich meine, ein Unternehmen, eine Führungskraft kann ja auch die ganzen Arbeiten ja nicht selber machen. Und das ist ja die Hauptaufgabe sozusagen des Orchesters so einzustellen, dass es am besten funktioniert und dass es am schönsten klingt und das beste Ergebnis am Ende des Tages rauskommt. Und da braucht es dieses tatsächliche Vertrauen auch an die Mitarbeitenden und gerade eben, glaube ich, schon in der Zukunft nochmal umso mehr. Wir haben jetzt ja auch einige Beispiele schon so ein bisschen thematisiert. Viele gehen in Richtung 2 Tage in der Woche mögliche Homeoffice und auf der anderen Seite wieder 3 Tage Richtung Büro. Das ist halt einfach so der Standard, der jetzt gerade so ein bisschen gesetzt wird. Ich habe auch von Beispielen gehört, die wesentlich weniger Tage eigentlich auf einen Monat gerechnet geben wollten, wo aber tatsächlich dann auch Betriebsrat und andere Stellen gesagt haben, nee, 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 also so läuft das auf keinen Fall. Wir gehen auf jeden Fall mal auf diesen Standard. Aber ich glaube, auch der kann wahrscheinlich jetzt ein Standard sein, der sich einfach dann weiter in der gelebten Praxis nochmal stärker flexibilisiert. Da, wo es eben dann den Nutzen bringt. Und vielleicht erstmal so deine Einschätzung, auch mit Blick so auf die Betriebe, mit denen du arbeitest. Wie sieht das bei denen aus? Wie beobachtest du das gerade? Und ja, auch so ein bisschen der Ausblick, wo geht das Ganze dann so hin?
Ja, also es gibt ja nun auch genügend Studien und Untersuchungen darüber, was das bedeutet. Also Homeoffice ist toll, aber nicht für jeden und auch nicht für jeden im gleichen Maße. Es gibt junge Menschen, die sind neu in eine Stadt gezogen, haben eine klitzekleine Einzimmerwohnung. Bei den überheizten Immobilienpreisen ja auch kein Wunder, oder bei den Mietpreisen. Die vereinsamen total in ihrer kleinen Einzimmerwohnung. Es gibt genauso gut, was du vorhin angesprochen hast, ältere Menschen, die vielleicht Single sind, keine Familie haben. Also es gibt genügend Menschen, die auf den Sozialkontakt im Büro wirklich dringend angewiesen sind. Denen ist nicht damit geholfen, wenn man ihnen sagt, ihr müsst jetzt 3 Tage die Woche zu Hause arbeiten. Das heißt, da braucht man sehr viel flexiblere und vielfältigere Modelle. Und ich plädiere dafür, mal, ich sag mal, 3 bis 4 verschiedene Homeoffice-Modelle in den Unternehmen einzuführen. Nämlich zum einen die Residents, die eigentlich am liebsten die meiste Zeit im Büro sind. Ich sag mal, die sind 4 bis 5 Tage die Woche im Büro. Dann gibt es die Flexis, die sind vielleicht 3 plus minus 3 Tage im Büro. Und dann gibt es die Homies, die kommen mal 1, 2 Tage ins Büro. Und dann gibt es im Zweifel in manchen Unternehmen auch noch die sogenannten Satellites. Die arbeiten überall und die schneien halt mal alle 2 Wochen vorbei. Ich denke, das ist wichtig, dass man da je nach Persönlichkeitstyp, nach biografischer Situation, nach Wohnsituation, nach Lebenssituation unterschiedliche Modelle anbietet. Das heißt, ich rate meinen Kunden dazu, jetzt nicht ein Modell zu machen, 3 Tage hier, 2 Tage dort, sondern den Menschen die Option zu geben, sich in diese verschiedenen Modelle einzuwählen, weil dann jeder das finden kann, was wirklich gut zu ihm passt. Und erst dann haben wir ja die Situation, dass jeder da arbeitet, wo er oder sie auch am produktivsten ist. Und ganz wichtig ist noch folgender Punkt, den möchte ich gleich dazu nehmen. Es gibt ja nicht immer nur Homeoffice oder Büro. Es gibt ja auch noch die sogenannten dritten Orte, die Coworking Spaces, wo man sich eben, zum Beispiel, wenn man in Deutschland viel unterwegs ist, in den verschiedenen Städten einmietet. Man hat dann da ein Abo oder der Arbeitgeber stellt einem da Kontingente zur Verfügung, wie auch immer das im Detail geregelt ist. Aber dass man eben immer wieder auch an verschiedenen dritten Orten arbeitet. Und das ist eigentlich ganz toll, weil dadurch so eine Vernetzung auch stattfindet. Also unsere Arbeitswelt wird insgesamt ja immer vernetzter und immer fluider. Und das jetzt räumlich abzubilden, ist eben ungeheuer hilfreich, weil wir alle leben davon, dass wir unsere Ideen miteinander austauschen. Und deswegen ist es ja so gut, dass diese Verzimmerung in den Büros, wo man alleine sitzt den ganzen Tag, die ganze Woche oder zu zweit und immer nur mit den gleichen Ideen konfrontiert ist, dass das nun wirklich endgültig vorbei ist, hoffentlich.
Ja, da fallen mir jetzt so Richtung Zielgerade auch noch wirklich zwei Sachen ein, die wir, glaube ich, unbedingt nochmal oder die ich dich unbedingt nochmal fragen wollte. Das eine ist natürlich, du hast es jetzt auch gerade angesprochen, ich glaube, die Rolle des Büros wird eine ganz andere sein. Vielleicht muss man die dann auch anders gestalten, muss man das auch anders leben und organisieren. Und auf der anderen Seite dann eben die Frage, ja, wo geht das Ganze hin? So ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Ich weiß, bei Volkswirten ist es ja immer so, meine Prognosen sind immer schwierig, wenn sie gerade die Zukunft betreffen. Aber lass uns da mal einfach nochmal in die Glaskugel so ein bisschen gucken. Du hast ja gerade die flexiblen Modelle angesprochen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es genau dahin gehen in Richtung. Aber du kannst nochmal drauf kurz eingehen. Aber eben auch die Frage nochmal zur Rolle des Büros. Ja, also ich bin ja totaler, ich arbeite gerne remote, aber ich bin auch totaler Fan vom Büro, ja.
Absolut, also ich hätte dieses Thema ansonsten auch nochmal angesprochen. Was wir unter Corona ja nun auch wirklich mit Macht erlebt haben, ist, dass wir alle soziale Wesen sind. Also dieses Social Animal, das ist ganz klar. Und Kollegen und Kolleginnen waren ja regelrecht verdurstet irgendwann und haben gesagt, ich will jetzt wieder meine Teamkollegen live treffen, live und in Farbe. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor, weil das ist ja auch der soziale Kleber in den Unternehmen. Und dieser soziale Kleber, der muss genährt werden. Und der nährt sich eben klassischerweise an der Kaffeemaschine. Deswegen ist ja dann im Corona-Homeoffice auch die Kaffeemaschine ins Internet verlagert worden mit diesen ganzen digitalen Kaffeetrinkformaten. Das ist alles schön und gut, aber es ist nicht das Gleiche. Also das heißt, Menschen, die miteinander arbeiten, müssen sich immer wieder physisch und real begegnen, weil Arbeit ist auch ein sozialer Prozess und er lebt auch aus der tatsächlichen Begegnung. Das muss aber, wie gesagt, nicht jeden Tag sein, um Gottes Willen. Also das kann jedes Team, jedes Unternehmen ausbalancieren, welches Maß da gut ist.
Aber vielleicht muss ich dann
Das
auch im
heißt,
Team das anders aufsetzen und abstimmen, weil guck, wenn jetzt, also ich sehe das so ein bisschen so, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, sorry, das, aber ich finde es ganz spannend, wenn ich jetzt ja sage, das Büro hat eine andere Bedeutung, das heißt, dann kann ich ja eigentlich nicht mehr das Ansinnen haben, die Leute reinzuholen, dass die dann auch wirklich verpflichtend mal für gewisse Phasen zu mir kommen, was ja wichtig ist, um alle mal zusammenzubringen, vielleicht auch, ne? Aber dann zu sagen, jeder setzt sich jetzt an seinen Schreibtisch und arbeitet 8 Stunden, sondern das muss ich dann anders organisieren und muss es aufsetzen. Ich muss das quasi nutzen, dass die da sind, die Interaktion schaffen, die Leute zusammenbringen, denen vielleicht einen Kuchen hinstellen und vielleicht die Kaffeemaschine anmachen. So sehe ich das halt so ein bisschen.
ja,
Und
also da sprichst du tatsächlich eines meiner Herzensthemen an. Ich komme ja von der Raumstrategie. Ich habe ja einen Hintergrund als Architektin, Schrägstrich Innenarchitektin. Das heißt, das ist sozusagen lange Zeit mein Fokusthema gewesen. Und ich berate auch weiterhin Unternehmen in Bezug auf ihre Raumstrategie. Und ja, ganz klar, und das erlebe ich auch dauernd, kommen die Kollegen, Kolleginnen jetzt nicht in die Büros, um sich dann wieder irgendwo abgeschottet hinzusetzen, sondern die gehen ins Büro, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um da ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge zu tun, die aber sehr viel stärker als bisher damit zu tun haben, dass man sich vernetzt, dass man miteinander redet, dass man Wissen austauscht, Erfahrung, dass man neue Ideen generiert. Und deswegen sage ich mal, Büros zur Verfügung zu stellen, die einerseits attraktiv sind, sodass die Leute überhaupt erstmal Lust haben, dahin zu kommen. Die andererseits natürlich der sehr gute Kaffee und der Kuchen und so, das gehört da alles dazu. Die andererseits aber auch genügend freie Flächen bieten, wo man sich mal, wenn man sich miteinander unterhält und man, der eine sagt dann, Mensch, ich habe da was gehört und der andere sagt ja, und das ist ja toll. Und dann entspinnt sich so eine Idee, dass man eben auch mal ganz schnell wohin gehen kann und an die Wände schreiben oder auf dem Flipchart oder an eine Pinnwand was bappen. Also diese offenen Räume, in denen neue Ideen entstehen können, sind ungeheuer wichtig. Und Büros werden in Zukunft viel mehr den Rahmen bieten für diese gemeinsamen Erlebnisse und für gemeinsamen Ideenaustausch und Co-Kreation, das wird immer wichtiger werden. Und ich sage mal, diese Schreibtischfriedhöfe, wo man einfach aufgereiht sitzt und jeder arbeitet stumpf seine Routinetätigkeit ab, das wird immer weniger werden. Aber wir haben ja auch immer weniger Routinetätigkeit, weil unsere Welt ist so komplex und so dynamisch, dass sich ja auch Aufgaben ständig verändern. Das heißt, wir müssen ja immer häufiger kreativ auf die Anforderungen der Umwelt reagieren. Und das geht eben am besten im Team, wenn ganz viele Leute ihr Potenzial zusammenstecken und dann was Neues entstehen kann. Also das Büro als, sage ich mal, Innovationstool für Unternehmen wird eine ganz neue Bedeutung bekommen. Innovationstool und auch Tool, sozusagen Zusammenhalt zu stiften, Werte und Kultur zu verbinden, Zusammenhalt zu schaffen und zu erhalten.
ja.
Das wird also die hauptsächliche Rolle von Büros sein. Natürlich gibt es dann auch noch Videokabinen und Bereiche, wo man sich zurückziehen kann, wenn man mal telefonieren muss und so weiter. Besprechungsräume für hybride oder für analoge Meetings. Das wird es auch weiterhin geben, aber die Verhältnisse werden sich einfach verschieben oder es tun sie ja im Moment schon. Also wir
Ja.
bauen ja schon Unternehmen um in diese Richtung.
Ja, also ich glaube auch, und da sind wir eigentlich schon dabei, bei dem Punkt, was ich dich als zweites gefragt habe, wo geht das so in Zukunft hin? Also ich glaube genau, vermutlich, das werden so Sachen sein, wo wir uns schon hinbewegen. Und du hast es jetzt auch mehrfach an mehreren Stellen, glaube ich, schon betont, diejenigen, die sich halt eben jetzt schon auch einlassen, die offen dafür sind, die das auch wirklich umsetzen, in ihre Unternehmenskultur überführen, die haben jetzt, glaube ich, auch ganz große Chancen. da wo vielleicht andere eben die Fehler gerade zu machen, Leute an sich zu binden, Leute zu kriegen, die man vielleicht sonst so nicht kriegen würde. Wir sind ja in einem ganz kompetitiven Umfeld mit den Fachkräften, das habe ich ja auch schon mal angesprochen. Aber wenn du jetzt so den Blick nochmal vorauswirfst, und du hast jetzt ganz viele Sachen ja schon gesagt, auch die Bedeutung des Büros, aber wo gehen so dieses Arbeiten, diese Modelle hin? Wie ist dein Blick nochmal da drauf, so abschließend?
Ja, also natürlich haben wir so ein paar Megatrends in unserer Gesellschaft, die auch natürlich eine Auswirkung haben werden, die unser Arbeiten in der Zukunft prägen werden. Das ist natürlich zum einen die Digitalisierung, die ja immer weiter voranschreitet. Das ist die Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Office, nachhaltiges Arbeiten, ich sag mal, grüneres Arbeiten wird bestimmt eine Rolle spielen. Also meine Prognose ist, dass wir eine sehr viel vielfältigere Arbeitswelt sehen werden von den, sage ich mal, Präsenzunternehmen, die sich aber dann wahrscheinlich nur noch in Nischen halten können, bis hin zu, also über die vielen hybriden Modelle bis hin zu fully remote, was wir ja auch schon haben. Und das wiederum bedeutet, dass auch Belegschaften immer noch globaler werden, weil man kann dann ja auch global rekrutieren, wenn man sehr viel Homeoffice oder Remote Work anbietet. Ich kenne auch Unternehmen, die das ganze Jahr remote arbeiten und dann treffen die sich einmal im Jahr 2 Wochen in der Provence und machen da dann richtig Party. Das ist ja auch ein Modell. Es muss einem halt liegen. Also man wird in Zukunft als Arbeitnehmender sich immer mehr aus einer Vielfalt von Angeboten das aussuchen können, was zu einem passt. Man wird aber wahrscheinlich auch immer mehr global konkurrieren müssen. Also insofern hat das so ein bisschen zwei Seiten, dieses Gesicht. Ja,
Das
und
hätte ich tatsächlich auch nochmal angesprochen, weil die Sache ist natürlich die, ja, also wenn im Moment sehen wir die Situation, einige machen es nicht, ne? Und wahrscheinlich machen es weniger, als man denkt, weil viele versuchen was, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Und du hast es ja gesagt, die es machen, die können echt profitieren. Aber ich glaube, wenn halt mal alle so anfangen zu denken und wir werden in ein paar Jahren einfach nicht mehr drum rumkommen, irgendwie da wesentlich stärker in die Richtung uns zu bewegen, wächst natürlich auch der Wettbewerb. Was bedeutet, wer dann immer noch nicht verstanden hat, was geschlagen hat, in Anführungszeichen, ich glaube, der tut sich halt dann extrem schwer oder
ja,
kriegt gar keine.
zumal wir ja auch nicht wissen, welche Überraschung als nächstes kommt.
Ja.
Also das weiß kein Mensch. Also die Überraschungen kommen ja immer schneller und immer unvorhersehbarer. Und keine Ahnung, was als nächstes ist, aber man ist als Unternehmen natürlich resilienter aufgestellt, wenn man sagen kann, okay, von heute auf morgen verteilt euch in alle Winde und wir arbeiten trotzdem weiter und das tut unserer Produktivität überhaupt keinen Abbruch. Das ist ja wirklich ein Fakt, ein sehr starker Faktor für Wettbewerbsfähigkeit,
Ja.
wenn man diese Flexibilität aufweist.
Ja. Also
Ja.
ich glaube, wir haben unheimlich viel thematisiert und besprochen. Und also ich frage immer gern noch, ob ich irgendwas vergessen habe, ob dir noch was auf dem
Ja.
Herzen liegt. Das ist mir wichtig, genau. Du meldest dich nochmal, dann gern nochmal rüber zu dir.
Ja, also eine Sache ist wichtig. Die Ergebnisse werden in den Firmen alle sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Der Weg ist aber an manchen Stellen immer wieder der gleiche. Der Weg dahin, nämlich zu diesen hybriden Arbeitswelten, der funktioniert nur, wenn man die Menschen mitnimmt, die es betrifft. Also wenn man die Mitarbeitenden beteiligt. Wenn sich das Board zurückzieht in Klausur und irgendwas ausheckt und es dann über das Unternehmen auskippt, dann wird es notwendigerweise die Bedürfnisse und die Bedarfe der Mitarbeitenden verfehlen. Insofern mein heißer Tipp an alle EntscheiderInnen: Nehmt eure Leute mit, fragt eure Leute, beteiligt sie aktiv. Es stärkt natürlich auch die Identifikation und die Loyalität mit dem Unternehmen. Lösungen werden ganz anders akzeptiert und mitgetragen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ohne ein bisschen ausprobieren und dann zwischendurch auch mal feststellen, oh, das war noch nicht so die tollste Lösung, wird es auch nicht gehen. Insofern, in den Unternehmen, die ich berate, führe ich immer auch Pilotflächen ein, wo auf einer ausgewiesenen Fläche eben dann mal ganz anders gearbeitet werden kann und wo man auch anpassen kann und sagen kann, okay, wir haben jetzt das ausprobiert, hat nicht funktioniert, das andere hat dafür ganz toll funktioniert. Dann passen wir das immer wieder an. Also sich einzugestehen, dass wir es nicht wissen können und dass wir es erfahren müssen, und dass wir es ausprobieren müssen und dass auch Führungskräfte keine Kugel haben, in die sie reingucken, sondern eben manchmal auch unwissend sind, also dieses professionelle Unwissen, das ist total wertvoll, weil dann können alle miteinander lernen.
Ja, also dem ist ja fast nichts hinzuzufügen. Verena, ich glaube, das war jetzt ein ganz toller Blick nochmal in den Rückspiegel mit wertvollen Erkenntnissen und Learnings und aber auch wertvoller Blick nochmal voraus. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir ein Thema besprochen haben, das zeigt, dass du auch in Zukunft noch viele spannende Aufgaben vor dir hast und viele spannende Projekte. Ich wünsche dir auf jeden Fall da viel Glück und viel Erfolg und sag schon mal herzlichen
Danke.
Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, Lukas, ich danke dir natürlich ganz herzlich und ich fand es auch ein super spannendes Gespräch und freue mich auf die nächsten.
Genau. Wir knüpfen auch und verbinden nochmal deine Kontakte auch in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen will, wenn er es spannend fand, was wir gerade besprochen haben, findet er auch nochmal alle Kontakte zu dir dann in den Shownotes zum Podcast.
Ja, super, freue ich mich drüber. Und
Genau.
natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sagt mir, was ihr denkt. Sagen Sie mir, was Sie denken. Ich freue mich darüber.
Da freue ich mich auch immer drüber und von daher. Call to Action, her mit eurem Feedback sozusagen. Und jetzt danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, den wünsche ich dir auch, lieber Lukas. Dankeschön. Tschüss.
Danke fürs Reinhören. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr findet in den Shownotes nochmal verlinkt auch die Website von Verena. Da könnt ihr gerne nochmal Kontakt auch mit ihr aufnehmen. Ich fand es war ein spannendes und interessantes und vor allem es ist ein wichtiges Thema und gerne hinterlasst ein Feedback. Abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.